Ja, schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wie schon gesagt, ich bin der Dieter Hesse aus Attendorn. Ich bin kein Prediger, kein Pastor, keiner, der euch heute eine großartige biblische Auslegung hier bringt, sondern ich komme es, so wie es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, als Zeuge. In Apostelgeschichte heißt es, und wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, so werdet ihr meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Erde. Und so bin ich heute Morgen Zeuge von Ereignissen, die genau vor 10 Jahren, am 24. April, stattgefunden haben. Und ich bin nicht zuerst Zeuge von dem, was ich erlebt habe, natürlich auch, aber ich bin auch Zeuge von meinem Freund Daniel Hoberg, der leider selber nicht mehr Zeuge sein darf. Warum bin ich dieses Jahr viel unterwegs mit diesem Zeugnis? Ich habe so ein Buch geschrieben mit einigen anderen Leuten, vom Blitz getroffen, weil letztes Jahr mein Chef sagte, das mit dem Blitz ist jetzt 10 Jahre her, wir könnten da mal ein Buch veröffentlichen, und dann haben wir das gemacht, die Ereignisse von vor 10 Jahren aufgeschrieben. Und auch da muss ich sagen, ihr wisst noch nicht, wovon es handelt. Ich habe das Zeugnis einmal vorher gegeben auf dem Sommerlager mit Jugendlichen. Und dort waren die Kinder und Jugendlichen so ergriffen davon, dass viele auf dem Lager ihr Leben Jesus entweder neu gegeben haben oder ganz neu übergeben haben. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist die Botschaft eine Botschaft, die sich lohnt, auch in Gemeinden weiterzugeben. Und vieles von dem, was ich erzähle, findet in dem Büchlein drin. Aber hier ist nicht nur das drin, was ich erzähle. 9 andere Leute kommen hierin auch noch zu Wort. Meine Frau und ich geben nachher die Möglichkeit, draußen so ein Büchlein mitzunehmen. Es kostet 7,90 Euro. Andere Bücher haben wir auch dabei. Ihr hört heute Morgen mein Zeugnis, eine Geschichte von 2 Menschen, 2 völlig unterschiedlichen Menschen. Ich sage das immer so, wir gingen beide auf einem unterschiedlichen Weg und für eine Zeit hat Gott uns auf einen gemeinsamen Weg gebracht. Aber dann ging dieser Lebensweg unterschiedlich weiter. Ich selbst bin Dieter Hesse und der andere, den ihr da seht, Daniel Hoberg. Daniel Hoberg kam aus einer ganz normalen evangelischen Familie im Sauerland in Attendorn, während ich total katholisch geprägt war, aus einem katholischen Elternhaus komme. Und zu diesem Elternhaus zunächst noch mehr. Also ich war auf einer katholischen Kindergarten, katholische Grundschule, katholische Nonnenschule als Realschüler. Mein ganzes Leben ist von der katholischen Kirche geprägt. Mit 19 wollte ich auch mal Mönch werden. Ich habe dann aber Gott sei Dank irgendwann meine Frau geheiratet, die Jutta, die auch heute dabei ist. Das Bild ist jetzt schon 7 Jahre alt, wir sind alle etwas älter und fülliger geworden. Ihr seht dort meine wunderbare Familie, da ist der älteste Sohn, der Florian, der hat ein Stuckateurgeschäft in Köln. Dann in der Mitte ist der Nils, der ist bei der Sparkasse in Plettenberg beschäftigt, und die Dame in waagerechter Lage, die Ronja, die ist da noch 17, die ist inzwischen ja auch, die ist inzwischen 21, die war da noch einiges jünger. Die ist Krankenschwester in Köln in der Notaufnahme von der Universitätsklinik. Ich hoffe, dass ihr sie da nie kennenlernen müsst. Ja, ich selber bin Stuckateur, Handwerksmeister. Ich hatte lange Jahre ein Stuckgeschäft. Ich hatte so 10 Gesellen, 2 Lehrlinge. Irgendwie muss man sein Geld verdienen. Mein erster Lehrling, den ich eingestellt hatte, der war Türke, und der schilderte mir sehr schnell, dass der Fußballverein, wo er spielt, Türk Attendorn, gar kein Geld hat, ob ich da nicht Trikotwerbung machen könnte. Und deswegen sind meine Frau und ich jetzt schon, inzwischen sind schon 23 Jahre im türkischen Fußballverein, nicht nur als Sponsor aktiv gewesen, die Zeit lang, wie ich noch selbstständig war, sondern sind dort immer noch aktiv und helfen, wo es nur geht. Natürlich mit dem Hintergedanken, wir möchten auch dort Jesus weitergeben, aber ich darf heute gestehen, es hat sich noch kein Türke bekehrt. Wohl Afrikaner, Flüchtlinge, die dort spielten, Iraner, Perser, alles Mögliche bekehrt sich, aber bei Türken muss Gott noch ein Wunder tun. Ja, ich selber sagte ja, ich war katholisch geprägt, lange Zeit wollte ich vom christlichen Glauben gar nichts wissen, habe mich dem Marxismus verschrieben, und in einer Ehekrise Anfang 2007 habe ich dann mal den Jakobsweg gelaufen. Das ist dieser Pilgerweg, der katholische Pilgerweg von der französisch-spanischen Grenze bis fast zum Atlantik in Spanien. Und am ersten Abend, wie ich dort unterwegs war, oder am einen der ersten Abende, Ich hatte eine Deutschlandfahne am Rucksack an dieser Kapelle in Eunate. Ruft auf einmal jemand, hallo deutscher Pilger, hast du eine Bibel dabei? Da habe ich gesagt, nein, ich bin katholisch, ich brauche keine Bibel. Und der junge Mann hat gesagt, doch, ihr Katholiken kennt die Bibel nicht, das ist ein heidnischer Weg hier. Ich war ganz so, heidnischer Weg, ich bin ja auf dem Pilgerweg. Dann schenke ich dir meine. Er hat mir seine Bibel geschenkt und da ich selber nicht zu lesen dabei hatte, kein Wort Spanisch sprach und auch immer nicht spreche, habe ich gedacht, ach, jetzt habe ich wenigstens ein kleines Buch dabei. Da habe ich dann 6 Wochen in Spanien Bibel gelesen. Und wie ich wieder zurück in Olpe auf einer Baustelle war, nach diesen 6 Wochen, habe ich so erzählt in der Runde von Bauarbeitern, seltsam, mir hat in Spanien einer eine Bibel geschenkt, da habe ich jetzt jeden Tag Bibel gelesen. Und da sagt ein junger Mann, ja, ich lese auch jeden Tag Bibel. Und dann habe ich gesagt, ja, entweder hast du psychischen Schaden oder du gehst irgendwie in so eine Freikirche. Und dann sagt er, ja, ich gehe in Olpe in die Christusgemeinde und wir haben Freitag einen Bibelkurs. Und habe ich wieder so gesagt, nee, ich bin katholisch, ich brauche keinen Bibelkurs. Und der junge Mann sagte, ähnlich wie dieser Mann in Spanien, doch, ihr Katholiken braucht den Bibelkurs. Der Mann in Spanien war übrigens Jesus Freak aus Marburg. Ich bin dann auch den Jesus Freak sehr dankbar für meinen Weg, nur um das mal kurz loszuwerden. Und dann habe ich tatsächlich diesen Glaubenskurs, den Bibelkurs in Olpe besucht, freitagsabends. Die Suppe war lecker, aber mehr haben mich die anderen Handwerker dort überzeugt, die nämlich sehr mit diesem Wort verbunden waren und die ihr Leben an diesem Buch, an der Bibel ausrichteten. Das war dann doch recht neu für mich. Und so sind meine Frau und ich dann nach und nach mehr und mehr zu der Christusgemeinde gegangen und sind auch getauft worden, sind, ja, ich würde heute sagen, mehr freikirchliche Christen, wobei ich heute gar kein Etikett mehr möchte. Ich bin einfach Nachfolger Jesus in seinen Spuren. Ja, mitnehmen möchte ich euch auf eine Wiese, wo mein Freund und ich am 24. April 2014 unterwegs waren. Und dazu muss ich euch meinen Freund erstmal vorstellen. Während ich damals, 2014, 46 Jahre alt war, war mein Freund zu der Zeit 25 Jahre alt, Daniel Hoberg. Aus einer evangelischen Familie. Er wohnte sogar im Ortsteil Attendorn-Ennest, wo wir leben, in der gleichen Straße. Wir an dem einen Ende der Straße, er an dem anderen. Durch den hohen Altersunterschied, ja, wir kannten uns vom Sehen. Vielleicht hat man sich auch mal gegrüßt, aber wir hatten wirklich nichts miteinander zu tun. Kennengelernt hatten wir uns auf dem Fußballplatz irgendwann. So als Handwerksmeister vernachlässigt man doch seine Kinder und so habe ich mir vorgenommen, samstags nachmittags gehe ich mit meinen Jungs bolzen, bin samstags nachmittags mit Florian und Nils, als sie kleiner waren, Fußball spielen gegangen und da waren Jungs rund um Daniel Hoberg, die da Fußball spielten und da habe ich ihn dann kennengelernt und mir fiel sofort sein Ehrgeiz auf. Das ist so, ihr kennt vielleicht die Typen, Perfektionisten in bestimmten Dingen, die wollen das Spiel immer gewinnen. Später haben wir dann auch gemerkt, bei Gesellschaftsspielen, Skat, selbst im Schachverein war er ein Genie und wollte immer gewinnen und wenn er drohte, das Spiel zu verlieren, ja, wurde es manchmal schwierig, es mit ihm auszuhalten. Also er war ein Mathe- und Physikgenie, studierte nach seinem Abitur, was er in Attendorn machte, in Siegen, in Rekordzeit sein Studium in Mathe, Physik als Lehramt, machte im Attendorn am Rivius-Gymnasium auch sein Referendariat. Und jedenfalls war es wohl damals so, wenn man dann von der Schule als Oberstudienrat eingestellt werden soll, dann geht das nicht direkt, sondern man muss die Schule verlassen. Und dann kann nach einem Jahr die Schule ein Regelrecht anfordern, dass er dann der Oberstudienrat werde. Und dann hat er überlegt, ja, was mache ich jetzt in dem Jahr? Ach, dann gehe ich nach Wiedenest, mache ein Jahr Bibelschule Wiedenest. Also im April 2014 hatte er gerade Ferien in Wiedenest, war zu Hause. Da ich die PowerPoint jedes Mal neu zusammenstelle, weiß ich nicht immer genau, was kommt. Es gibt von Daniel die einzigen bewegenden Bilder, die wir haben. Also wir haben wenig Fotos von Daniel. Es gibt Bilder, die bewegt sind und das ist eine Taufe. Und in Attendorn in der Brüdergemeinde ist es so, da darf man sich denjenigen aussuchen, der einen tauft. Nachdem ich Daniel kennengelernt hatte auf dem Fußballplatz, wurden wir sozusagen beste Freunde. Er wurde Freund auch meiner Frau und meiner Kinder. Wir hatten später regelrecht eine Hausgemeinschaft bei uns zu Hause, wo wir uns fast täglich sahen, viel Freizeit miteinander verbrachten. Und er war da in der Brüdergemeinde auch aktiv. Und als man ihn dort fragte, wer soll ich denn taufen, da sagte er, ja, mein Freund Dieter soll das tun. Und wir schauen uns jetzt seine Taufe an, dass er ihn so ein bisschen kennenlernt. Ich hoffe, dass es jetzt startet. Ja, Daniel war nicht nur gut in Gesellschaftsspielen und im Fußballspielen selber, er war auch Dortmund-Fan. Und weil ich viel Zeit mit ihm verbringen wollte, hatten wir beide Dauerkarten in Dortmund im Fußballstadion. Aber es hätte nicht zu Daniel gepasst, wenn er da nur passiv rumsitzt. Wir beiden sind auch Gideons, er war es, ich bin es noch. Wir hatten immer Gideon-Bibeln dabei und Daniel ging in die Fankneipen, sprach Leute auf Jesus Christus an. Also er lebte die Fankultur als aktiver Christ. Es gibt ja auch heute da immer noch einen christlichen Fanclub in Dortmund. Taufbilder haben wir gesehen. Ja, an dem Abend, bevor die Ereignisse passierten, die ich gleich schildere, hatten wir bei uns zu Hause im Wohnzimmer einen Bibel- und Gebetsabend. Wir hatten erst in der Bibel gelesen, hatten dann gebetet und sind dann gemeinsam noch Pizza essen gegangen und haben uns dann später getrennt. Aber in dieser Zeit hatten Daniel und ich so eine Zwistigkeit. Vielleicht kennt ihr das so Neubekehrte, die dann entdecken, dass man ja selber die Bibel auslegen kann. Und ich verstehe das so und ich verstehe das so. Daniel, der sich in der Brüdergemeinde bekehrt hatte, strebte mehr so zur Charismatik hin. Er meinte, da muss es noch mehr geben. Und ich kam in einer etwas doch charismatischen Gemeinde in Olpe zum Glauben. Aber die Hauskreiseltern von mir, die waren sehr brüderlich geprägt. Und ich war so mehr brüderlich drauf. Und so waren wir dann oft gespalten in unseren biblischen Anschauungen, hatten uns dann auch abends noch schrecklich über eine Bibelstelle gestritten. Und als ich dann am nächsten Tag mit meinem Lastwagen zur Arbeit gefahren bin, ich habe auch ein Bild von dem Laster, das ist aus der Lokalzeitung, habe ich da rausgenommen. Meine Werbung wurde da wegretuschiert. So bin ich am nächsten Morgen zur Baustelle gefahren mit dem Ärger des Streites vom Vortag. Ich schob mir so eine Predigt rein, weil ich eine weite Fahrt hatte. Und in dieser Predigt ging es ums Thema Vergebung. Und sofort wusste ich, diese Predigt gilt mir. Also ich wusste, ich muss jetzt meinen Freund, den Daniel, anrufen. Er hat ja Ferien, der ist zu Hause. Ich muss mich bei ihm entschuldigen. Und dann habe ich ihn angerufen. Ich sagte, Daniel, hast du heute Mittag mal kurz Zeit? Es tut mir leid wegen dem Streit gestern. Vielleicht können wir uns wieder versöhnen. Und ich dachte, ja, komm vorbei, vielleicht können wir einen Spaziergang machen. Ja, und dann bin ich in der Mittagspause zu ihm gefahren. Und dann haben wir auch einen Spaziergang gemacht. Wir sind dann mit meinem Lastwagen genau an diese Stelle gefahren, wo der Lastwagen jetzt steht. Das ist genau die Stelle, das Originalbild von 2014. Wir sind dann losgelaufen über diese Felder und Wiesen, die ihr da seht, bis zu der Stelle, wo der Hund ist. Das ist die Unglücksstelle. So sieht sie aktuell jetzt aus, in den letzten Tagen, etwas anders wie damals. So wurde das in den örtlichen Zeitungen hinterher dargestellt. Ihr seht ganz oben das Dorf Ennis, wo wir wohnten, ein großes Industriegebiet. Und dann hier das Wald- und Wiesengebiet, wo wir unterwegs waren. So sieht es da aktuell aus. Wenn man da morgens hingeht, bei diesigem Wetter, da sind wir am Waldesrand vorbeigelaufen. Auch noch von einer anderen Stelle, damit ihr den Ort kennt. Also mein Lastwagen steht eigentlich ganz links außerhalb des Bildes. Wir sind diesen Weg gelaufen, hier rüber und biegen dann jetzt da ab auf die Wiese wie im Film. Auf diesem Weg waren wir. Wir hatten uns ausgesprochen auf den ersten Metern. Wir hatten angefangen zu beten, mal Daniel, mal ich. Und dann habe ich später, als meine Gedanken irgendwann wiederkamen, habe ich dann noch gebetet, Herr Jesus, rede du zu uns. Und wir merkten dann so leise, so ganz, es war ja April. Im April gibt es im Sauerland öfter mal Gewitter. Es ist teilweise sehr sonnig und du denkst, heute ist ein wunderbarer Tag. Aber dann zieht sich der Himmel zu. So war es an diesem Tag. Sehr schnell merken wir, jetzt kommen auch noch Wolken auf. Ganz weit entfernt über Schmallenberg, was mehr im Osten liegt, brummte es im Himmel. Gewitter kommen in der Regel immer vom Westen, nicht aus dem Osten. Und es brummte leise im Himmel. Ein Gewitter haben wir überhaupt nicht gedacht, dass das anstehen könnte. Wohl, dass der Himmel zuzog. Und dass es vielleicht Regen geben könnte, sehr schnell haben wir überlegt, gehen wir zum Auto zurück oder nicht. Aber der erste Blitz traf uns beide. Wenn man vom Blitz getroffen wird, kriegt man selber eigentlich nichts davon mit. Es ist eine so große Energie, man merkt es gar nicht. Und so ging es auch mir. Als ich zu mir kam, ich muss bewusstlos gewesen sein, lag ich auf dem Rücken in den Himmel schauend und es war richtig heftig in Strömen am Regnen. Also sehr, sehr stark, wie Bindfäden. Und ich wusste nicht, ist das jetzt hier Wirklichkeit? Ist das ein Traum? Liege ich vielleicht im Bett und ich träume das hier nur? Aber wenn das ein Traum ist, ist es ein wirklich blöder Traum. Und irgendwann realisierte ich, das muss Wirklichkeit sein. Dann habe ich gebetet, Herr Jesus, du musst mich hier abholen. Ich komme hier alleine nicht weg. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte natürlich einen Filmriss, alles, was die letzte halbe, dreiviertel Stunde passiert war, es war alles weg. Ich wusste nicht, wo ich war, was ich da mache. Und die Gedanken mussten sich erstmal neu sortieren. Ich hatte Atemnot. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn der Blitz kommt, sind alle Nerven wie abgeschaltet. So, wenn jetzt einer im Stromschrank da hinten den FI-Schutzschalter rauslegt, dann ist hier alles aus. Strommäßig alles tot, sind die Nerven im Körper erstmal alle aus. Und wenn Gott Gnade gibt, springen die Nerven irgendwann wieder an. Zumindest teilweise. Und in dem Moment, wo ich da in der Wiese liege, konnte ich nur meinen Kopf drehen und meinen rechten Arm bewegen. Was ich zu der Zeit noch gar nicht gesehen hatte, war, wie ich selber aussah. Ich hatte, man kann sich das so vorstellen, von hier, von der Schulter bis zum rechten Knie, war wie wenn einer mit dem Messer hier durchgeschnitten hätte. Es war richtig eine Kerbe da. Und hierüber hatte ich Verbrennungen. Und hierüber, da war alles ganz normal. Hierüber war meine Haut regelrecht abgepellt. An den Beinen dann auch sehr, sehr tief. Aber hierüber hatte ich nichts. Aber ich hatte keine Schmerzen, ich konnte nichts spüren, weil ja die Nerven wie tot waren. Und dann, wie ich da so liege und bete, dass der Herr mich abholt, fiel mir ein, dass ich ja meine Arbeitshose anhatte. Ich hatte eine Latzhose an und in meiner Latzhose hatte ich so ein altmodisches Handy hier drin liegen. Was ich zu der Zeit auch nicht wusste, am nächsten Tag brachte die Feuerwehr so meine Utensilien zu meiner Frau. Da lag ein neues Testament, eine Hoffnung für alle darauf, was auch mein Handy geschützt hatte. Und auch hier muss man sagen, diese Linie geht genau durch den Brustbeutel durch. Das Handy lag auf der Seite, wo nichts passiert war. Und so konnte ich reingreifen und konnte sogar selber telefonieren. Die rechte Hand ging ja. Und habe ich, weil ich mir Schuhe war, ich war noch nicht richtig im Kopf, ich war verwirrt, rufe ich erst 11833 die Auskunft an. Die sagen mir, nein, Sie müssen 112 wählen. Und dann wähle ich 112 und da meldet sich der Mensch am anderen Ende der Leitung und merkt, dass ich verwirrtes Zeug rede, aber der erkennt meine Stimme und sagt, Herr Hesse, sind Sie's? Ja, ich sage, ja, aber wer sind Sie denn? Ja, Grobbel, Sie haben mir doch mein Haus verputzt. Ah, da fiel mir ja ein, ach, wie gut, die kenne ich ja, den Mann. Ich habe ja tatsächlich vor einem Jahr dem das Haus verputzt. Und dann sagt er noch so ganz nett, Herr Hesse, was kann ich für Sie tun? Ja, ich sage, ich liege hier auf einer Wiese, es ist in Strömen am Regnen, ich kann mich nicht bewegen, ich bräuchte einen, der mich hier abholt. Ja, was ist denn passiert? Sind Sie ins Gewitter geraten? Ich sage, ich habe gar kein Gewitter gesehen. Ich weiß nichts vom Gewitter. Ja, sind Sie vielleicht vom Blitz getroffen worden? Ich sage, ich habe keinen Blitz gesehen. Ja, aus Ennis sind gerade mehrere Notrufe aus Fabriken gekommen. Die haben Stromausfall. In Ennis war ein sehr starkes Gewitter. Da habe ich gesagt, da habe ich nichts von mitgekommen. Ich bin hier wach geworden, liege auf der Wiese und es regnet in Strömen. Da war für ihn klar, wir sind vom Blitz getroffen worden. Und dann fragt er mich noch, was machen Sie denn da? Dann habe ich so gesagt, ja, wir waren hier spazieren. Also ohne groß nachzudenken, habe ich gesagt, wir waren hier unterwegs, wir waren hier am Beten. Ja, wer ist denn wir? Ja, ich sage, ach so, ja, mein Freund Daniel. Ja, wo ist denn der Daniel? Ich hatte an Daniel noch gar nicht gedacht. Da habe ich gesagt, ich sehe hier keinen, hier ist keiner. Ja, rufen Sie doch mal. Und dann rufe ich Daniel, da ist aber nichts. Aber wie ich den Hörer hier so halte, sehe ich hier ein Stück von seinem T-Shirt. Und dann sage ich, ich glaube, ich liege auf dem drauf. Ich sehe unter meinen Achseln ein Stück T-Shirt. Ich kann mich aber nicht bewegen, weil ich gelähmt bin. Dann habe ich ihm noch grob erklärt, wie ich so bin, wie man das auf den Bildern sieht, wie man das halt so erklären kann. Und dann gefühlt, nach 10 Minuten, in Wirklichkeit muss es länger gewesen sein, der Arzt hat mir später gesagt, es war mindestens eine Dreiviertelstunde später, kamen dann immer noch im strömenden Regen auf dieser Wiese 3 Autos, Notarztwagen auf mich zugefahren. Also 2 Rettungswagen und der Arztwagen fuhren da auf diese Wiese. Dieses Foto hier ist übrigens von der Stelle gemacht. Dort ist auch der Weg, wo der Unfall passierte. Das ist eine Fotomontage aus der Bildzeitung. Die Bildzeitung hat mir übrigens alle Bilder, die sie gemacht haben, zur Verfügung gestellt. Die sind alle hier drin verarbeitet. Ich habe natürlich selber keine Bilder gemacht damals, hatte andere Gedanken. Ihr müsst euch vorstellen, da fahren jetzt im strömenden Regen diese 3 Krankenwagen so im Abstand von 6-7 Meter auf uns zu. Und wie der Arzt aussteigt, sagt er schon sehr früh seinen Leuten da, wir brauchen nur eine Trage. Das war der Moment, wo ich begriffen habe, dass mein Freund Daniel Hoberg hier gestorben ist. 25 Jahre alt. Und in dem Moment hatte ich nur noch die Mutter vor Augen, Petra Hoberg. Die Not, wenn sie diese Botschaft bekommt. Auf jeden Fall wurde ich dann in einen der Rettungswagen gebracht. Der andere fuhr unverrichtete Dinge vorher direkt wieder ab. Aber der Notarztwagen, in dem ich drin war, fuhr sich fest durch den vielen Regen auf dieser matschigen Wiese. Der kam nicht mehr vor, nicht mehr zurück. Der andere Notarztwagen musste dann doch wiederkommen. Ich wurde umgeladen und wie ich umgeladen werde, sehe ich auch zwei Polizisten, die zu ihrem Auto gehen. Also habe ich gemerkt, ach, Polizei ist auch hier. Und wie die so zum Auto gehen, das war vielleicht noch der schlimmere Moment, wo mir noch deutlicher wurde. Die beiden fahren jetzt wahrscheinlich zu Vater und Mutter von Daniel, zu den zwei Brüdern. Daniel hatte zwei jüngere Brüder und bringen diese Botschaft. Und so war es auch. Und in diesem Buch haben wir, Jutta und ich haben ein Interview mit der Mutter gemacht, Petra Hoberg. Die wohnt natürlich auch bei uns in der Straße. Wir sind sehr mit ihr verbunden. Wir haben neulich erst das Grab wieder neu gepflegt. Petra Hoberg berichtet darüber, von dem Moment, wie die Polizei an der Tür klingelt, diese Botschaft bringt, wie das mit ihr umgegangen ist, die nächsten Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre. Es hat sie, kann man sich vorstellen, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn Eltern ihr Kind hier auf der Erde verlieren, wenn die Reihenfolge des Todes unterbrochen wird und die Jüngeren erst sterben. Wir haben ein Interview drin mit dem Gemeindeleiter der Brüdergemeinde. Wir haben ein Interview drin mit Horst Afflerbach, den Leiter der Bibelschule Wiedenest damals. Der kriegte freitags morgens den Anruf, dein Schüler Daniel Hoberg ist gestern beim Blitz ums Leben gekommen und Montag kommen 160 Schüler zurück und er musste überlegen, wie bringe ich denen das bei, wie gehe ich damit um. All das findet ihr in dem kleinen Büchlein. Ja, ich werde dann im Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht und ich frage so einen der Rettungssanitäter, die hatten sehr viele Ampullen an mich angeschlossen, weil ich habe keine Schmerzen gehabt. Die Nerven waren abgeschaltet. Und der Rettungssanitäter hat mir auch gesagt, wir schließen so viel Schmerzmittel an, Sie dürften eigentlich gar nichts mehr merken. Und ich habe so gefragt, meine Lähmungen, bin ich jetzt für alle Zeiten gelähmt? Er meinte, wir haben so Infusionen angeschlossen, dass die Nerven ruckzuck wieder anspringen. Also wenn alles, was wieder belebt wird, das wird in den ersten 24 Stunden dann wieder irgendwann belebt werden. Wir müssen es abwarten, wie es dann morgen aussieht. Und wie ich so ins Krankenhaus reingeschoben werde, das wusste ich ja nicht. Im OP-Saal waren die Chefärzte aller Abteilungen zusammengerufen worden. Warum hatte das auch schon so lange gedauert, dass die Notarztwagen auf das Feld kamen? Nun, der Arzt, der in der Rettungswache Dienst hatte, kannte sich mit Herzproblemen nicht aus und der Mann von 112, der Herr Grobbel, der mit mir telefoniert hatte, hat gesagt, die beiden Männer haben bestimmt Herzprobleme. Bei Blitz braucht man einen Herzspezialisten. So war der Chefarzt des Krankenhauses von zu Hause geholt worden, war mit aufs Feld gekommen. Der hatte auch schon einen Hubschrauber bestellt, aber er musste dann sehen, der wollte mich nach Köln-Merheim fliegen, aber bis der Mann in Köln ist, ist der längst verstorben. Wir müssen hier irgendwie was probieren. Interessanterweise war ich immer gut bei Bewusstsein. Und obwohl hier alles verbrannt war, konnte ich ganz normal reden. Und wie ich da so bei diesen Chefärzten war, frage ich einen der Pfleger dort. Ich sagte, könnten Sie mal den Dr. Strasser holen? Man muss wissen, Dr. Strasser, hier ist übrigens auch aus der Bildzeitung ein Bild, das hat die Bildzeitung am nächsten Tag gemacht. Das war Hose von Daniel noch. Hier ist der Dr. Strasser. Er ist Chefarzt der Frauenklinik, der Gynäkologie in Attendorn. Und wie ich so sage, bitte holen Sie Dr. Strasser, da sagt ein Arzt zu mir, Herr Hesse, Sie brauchen jetzt viele Ärzte, aber den Gynäkologen brauchen wir nicht. Und da habe ich gesagt, doch, der ist Ältester in der Brüdergemeinde, der könnte zum Beten kommen. Und dann haben die Dr. Strasser geholt und er kam, Dieter, was ist los, was ist passiert? Ja, ich sage, ich war mit Daniel gerade beten auf dem Feld. Wie ich aussehe, siehst du ja, aber Daniel ist gerade auf dem Feld gestorben. Und da packt er sich kurz ans Kinn. Ihr müsst euch vorstellen, die ganzen Chefärzte der verschiedensten Abteilungen, die stehen da. Und Dr. Strasser kratzt sie am Kinn, während Pfleger mir die Hose alles aufschneiden, abschneiden, dass man an mich drankommt. Und dann sagt er auf einmal, Dieter, da hat Gott gehandelt auf dem Feld. Dich hat er hier bei deiner Familie gelassen und Daniel hat er sich zurück in den Himmel geholt. Denn im Bibelvers Hiob 28, Vers 26, da steht, Gott lenkt den Blitz in seiner Bahn. Der Dr. Strasser ist ein sehr bibelkundiger Mann und die Ärzte waren geschockt. Die einen, ist der verrückt, warum kennt er die Bibel? Und andere dachten, was ist das denn für ein komischer Bibelvers? Aber für mich war es im ersten Moment ein Trost. Ich lese mal den Vers. Gott hat dem Regen ein Gesetz gegeben und dem Blitz und Donner den Weg. Ich musste mich neulich nochmal für eine andere Gemeinde mit dem Buch Hiob auseinandersetzen und habe in dem Buch Hiob nochmal ganz neu gemerkt, dass Gott mir in diesem Unglück auch gezeigt hat. Und wenn ihr das Buch Hiob mal bis zum Ende lest, in den letzten Kapiteln, wo Gott mit Hiob spricht und ihm klar macht, dass er der Schöpfer ist, dass er alles geschaffen hat und alles eigentlich so funktioniert in der Natur, wie er es möchte, da wurde mir auch so bewusst im Thema Klimawandel, Umweltschutz und so weiter, dass wir das menschlich gar nicht lösen können, auf menschliche Art, sondern dass es eigentlich nur geht, wenn wir uns an den wenden, der das alles gemacht hat und darüber wacht. Und für Gott ist ein Kleines, die Umwelt zu retten. Also wer merkt, wir müssen was fürs Klima tun, der sollte sich als erstes an unseren Herrn Jesus Christus wenden. Natürlich in zweiter Linie selber auch die Umwelt schützen. Aber die Welt, das Klima zu retten, geht nur mit unserem Herrn Jesus Christus. Das habe ich so ganz nebenbei gemerkt in diesem Satz, den mir der Dr. Strasser dort sagte. Am nächsten Tag, an dem Freitag, hatte die Mutter von Daniel dann Besuch bekommen von der Bild-Zeitung. Ich habe es hier noch mal etwas gerade. Die beiden Reporter waren sehr feinfühlig, haben mit Petra gesprochen. Sie haben sogar den Satz zitiert, der drunter steht. Seine Mutter sagt, vielleicht musste er so früh gehen, weil Gott eine andere Aufgabe für ihn hatte. Der ganze Zeitungsartikel war für Christen sehr wohlwollend und war auch im Internet komplett abgedruckt, musste dann aber nach wenigen Tagen ausgetauscht werden wegen einem Shitstorm, den die Bild-Zeitung bekam, weil das doch zu positiv für die Christen war. Und dann kam hinterher nur noch ein Bericht, der die Tat schilderte, aber nichts mehr von den Hintergründen, dass dort zwei Christen auf der Wiese gebetet hatten. Hier sind dann noch Bilder. 25-Jähriger vom Blitz erschlagen, 46-Jähriger schwer verletzt aus der Lokalzeitung. Idea Spektrum berichtete damals, irgendwann ging es mir dann besser, kam auf Normalstation. Das ist das Grab von Daniel. Aber die Bild-Zeitungsreporter hat nicht nur den Artikel geschrieben, die fragten auch die Mutter, die Petra, können wir mal das Zimmer von Daniel sehen? Und dem einen Reporter fiel dann sofort auf, dass auf dem Schreibtisch die Jahreslosung von dem Jahr stand. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Das war die Jahreslosung von 2014. Und einer der Reporter sagte zur Mutter, ist ja interessant, das hat Daniel ja jetzt. Scheinbar ist er ja jetzt seinem Gott sehr nah. Und dann fragt, diese Zeitung ist auch von der Bild-Zeitung. Die Mutter wäre an dem Tag niemals in das Zimmer gegangen. Aber nicht nur die Bild-Zeitung kam, auch zwei Nachbarjungs klingelten an der Tür. Und der eine sagte, ja, Frau Hoberg, tut mir leid, Ihr Sohn ist gestern gestorben, herzlich Beileid. Ja, der Daniel und der Dieter, die hatten doch die Dauerkarten in Dortmund und Samstag ist ein wichtiges Spiel, aber die beiden können doch jetzt da nicht mehr hingehen. Könnten Sie mal gucken, ob Sie vielleicht die Karten finden, dann könnten wir dahin. Und die Mutter hat dann tatsächlich die Karten gesucht, ist in das Zimmer gestürzt, hat die Schreibtischschublade aufgezogen. Und tatsächlich ganz oben auf lagen die beiden Dauerkarten. Aber direkt darunter fand die Mutter etwas, was sie sonst an dem Tag nicht gefunden hätte. Sie fand das Testament von Daniel. Und das Testament beginnt mit diesen Sätzen so ungefähr. Lieber Vater, lieber Mutter, wenn ihr diese Zeilen lest, sorgt euch nicht um mich. Ich bin an einem wunderbaren Ort. Sorgt euch vielmehr darum, dass ihr an diesen wunderbaren Ort gelangt. Dieses Testament hat er 2011 geschrieben. Fast 4 Jahre, bevor er gestorben ist. Welcher Jugendliche schreibt mit 21 Jahren sein Testament und sein erster Gedanke, wenn er an seinen Tod denkt, ist, meine Mutter, mein Papa, meine Geschwister sind noch nicht bekehrt. Wenn ich mal sterbe, werde ich bei Jesus sein. Ihm war es wichtig, dass die Familie zu Jesus Christus findet. Auch im Testament wird das auch immer wieder zum Ausdruck gebracht. Wir haben das Testament komplett abgedruckt, im Buch ist es drin, kann man sogar lesen. Und Herr, dir nahe zu sein, ist mein Glück auf dem Schreibtisch. Und dann das Testament, was eigentlich zeigt, dass Daniel sich entschieden hatte. Ja, er hatte diese Entschlossenheit, die er hatte, genutzt, um im Leben gute Entscheidungen zu treffen. Bestimmte Dinge zu lassen und bestimmte Dinge zu tun. Er hatte sich entschieden für ein Leben mit Jesus Christus. Als evangelischer Christ war ihm das nicht so deutlich geworden. Aber er hatte in der Schulklasse schon immer einen iranischen Jungen gehabt, der Christ geworden war. Und der hatte ihm so Traktate von Heuckelbach zugesteckt. Und er hatte da schon angefangen, diese Heuckelbach-Traktate aufmerksam zu lesen, wurde dann später von diesem iranischen Jungen zur Gemeinde in Adnan gebracht, zu der Brüdergemeinde. Und dort hat er sich ernsthaft mit der Bibel auseinandergesetzt und kam zu dem Entschluss, dass dieser Jesus Christus lebt, der Sohn Gottes ist, und hat sein Leben an diesen Jesus entschlossen gehängt. Und sein Leben, wie er lebte, und auch sein Zeugnis geben davon Ausdruck. Ja, wie ging es für mich weiter, möchte ich noch erzählen. Ich hatte ja eine Firma mit 10 Beschäftigten, und als ich wieder gesund wurde, dachte ich so, also man muss wissen, so Handwerksmeister, die haben ja nicht ein Büro mit 5, 6 Beschäftigten und jetzt läuft alles weiter, sondern mein ganzes Büro war in meinem Kopf. Ja, ich war Handwerksmeister, was auf den Baustellen passierte, hatte ich im Kopf. Das stand nicht in irgendwelchen Terminkalendern oder in irgendwelchen Smartphones. Nein, ich musste vom Krankenbett, selbst von der Intensivstation, die Kunden anrufen, tut mir leid, wir können morgen nicht kommen, ich hatte einen Unfall, aber der Geselle wird übermorgen kommen. Ich musste alles koordinieren vom Bett aus in den Wochen. Und als ich dann zurück an die Arbeit kam, so typisch männliche Reaktion. Das wird wieder, das kriege ich hin, das schaffe ich. Ja, man will sich ja wieder beweisen, es wird schon gehen. Aber meine Frau merkte, nein, merkst du nicht, es wird nicht so gehen. Merkst du nicht, deine Knie will auf die knacken. Du kannst dich gar nicht mehr knien, du kannst dich nicht mehr beugen. Und auch nachts, deine Angstzustände, du bist schweißgebadet. Du hast dich völlig verändert. Du kannst den Beruf so nicht weitermachen. Ich bin dann zu Orthopäden auch gegangen, zu Psychiatern und musste feststellen, die mir alle rieten, sie müssen die Firma verkaufen, sie können diesen Beruf nicht weiter ausüben. Kognitiv im Kopf, man muss sich vorstellen, ich hatte danach, wie wenn man Burnout hat, immer wieder Angstzustände, auch heute habe ich das noch oft. Ich war einfach völlig verändert. Ja, letztes Jahr, als wir angefangen haben, dieses Büchlein zu machen, wo es das Buch noch gar nicht gab, musste ich ja die Bildrechte für das Buch besorgen, auch bei der Westfalenpost in Olpe, und dann rief mich ein Redakteur an und sagte, ja, der Chefredakteur meinte, es wäre ja interessant, nach 10 Jahren ein Buch von einem verstorbenen Freund zu machen. Warum macht man das? Wir würden gerne mal ein Interview mit Ihnen machen. Ich sage das jetzt nur, weil wichtig ist, was jetzt kommt. Ich sagte dann zu dem Zeitungsreporter, ja, dann lade ich die Mutter ein, dann können Sie auch mit der Mutter sprechen. Da sagt der Mann, ah, nee, die Mutter hätte ich nicht gerne dabei. Ja, warum denn nicht? Wäre doch interessant für die Leser. Ja, wissen Sie, wenn wir da über den Tod des Sohnes sprechen, vielleicht muss die dann weinen und da kann ich nicht mit umgehen. Und ah, man holt so die alten Wunden wieder auf. Und ich sagte, eine Frau, die ihr Kind verloren hat, ein Eltern, die ihr Kind verloren haben, da reißt man nicht Wunden wieder auf, sondern die Wunden sind nie verheilt. Der verstorbene Sohn ist immer präsent, das Leid ist immer da. Ich glaube, die Mutter wäre froh, sie könnte berichten. Ja, da hieß es, jetzt muss ich Ihnen noch was anderes berichten. Der Vater von dem Daniel, der war früher mit mir im Fußballverein. Wir waren sehr gute Freunde. Und da habe ich ja auch gehört, dem sein Sohn ist gestorben vom Blitz. Und ja, einige Tage nach dem Tod des Jungen laufe ich so durch den Ort, durch Ennis durch und sehe, oh, der Franjo kommt mir entgegen. Was mache ich denn jetzt? Ja, ach, dem sein Sohn ist gestorben. Was sage ich denn jetzt zu dem? Und ich hatte gemerkt, er hat mich noch nicht gesehen. Ich konnte noch die Seite wechseln. Ich bin rübergelaufen auf die andere Seite. Ich habe nichts gesagt. Ich habe so getan, als hätte ich ihn nicht gesehen. Und deswegen fällt mir das schwer, wenn ich jetzt mit den Hobergs... Ich sagte, wissen Sie was, es ist nie zu spät. Sie können jetzt anfangen. Ihre Reaktion ist völlig normal. Wir wollen gerne Leuten helfen, die ihre Liebsten verloren haben. Aber wir fühlen uns unfähig. Und wie sie reagiert haben, so reagieren die meisten. Wir wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen. Aber das Beste ist, wir verhalten uns ganz normal. Wir bestellen die Mutter. Sagen Sie der Mutter, es täte Ihnen leid, dass Sie keinen Kontakt gesucht haben. Wir können ein Treffen mit dem Vater arrangieren. Sie schildern das genauso. Die haben da Verständnis für. Und so hatten wir, Petra Hoberg sehen wir da klein auf dem Bild, mit Jutta und mir. Wir hatten mit dem Zeitungsreporter einen wunderbaren Samstag, wo er diesen ganzseitigen Artikel schrieb. Und er war wirklich sehr wohlwollend und überrascht, wie wir Christen über Daniel schreiben wollten. Jetzt machen wir eine kurze Pause und hören ein Lied von unserem Musikteam, So groß ist der Herr. Auch wie ihr das Privileg zu sein gesungen habt, hat mich zutiefst beeindruckt. Bevor wir uns an den Text begeben, will ich noch kurz schildern, was ich inzwischen mache. Ich musste dann einsehen, dass ich meine Firma verkaufen musste. Meine Frau sagte dann irgendwann, als die Berufsunfähigkeitsversicherung gesagt hatte, wir bezahlen jetzt, bis der Mann 60 ist, kriegst eine Berufsunfähigkeitsrente, weil ich ja meinen Beruf als Stuckateur nicht mehr machen konnte. Sagte meine Frau, jetzt kannst du mal machen, wozu du immer Lust hast. Und dann habe ich gesagt, ja, dann möchte ich gerne eine Bibelschule besuchen. Und meine Frau hat mir ermöglicht, dass ich in Vollzeit 3 Jahre zur Bibelschule in Breckerfeld gegangen bin. Und ein halbes Jahr vor Ende konnte ich dann hören, dass Hartmut Jäger, der Chef der christlichen Verlagsgesellschaft Dillenburg, einen Mitarbeiter sucht im Buchladen in Dillenburg, der den leitet. Habe ich mich bei ihm gemeldet und habe ihm gesagt, ich würde das gerne machen. Und als er erfahren hatte, dass ich zu dieser Schule ging und meinte, wer es an der Schule 3 Jahre aushält, den kann man gebrauchen. Das ist eine sehr konservative Schule, da kommen nicht alle zum Ziel. Und er meinte, wer es da 3 Jahre aushält, kann man was mit anfangen wahrscheinlich. Gut, und so arbeite ich jetzt in Dillenburg im christlichen Buchladen. Ist der schönste Arbeitsplatz Deutschlands, will ich behaupten. Und ja, meine Frau ist Erzieherin in Attendorn im evangelischen Kindergarten, ist übrigens der einzige evangelische Kindergarten im Kreis Olpe und versucht dort auch den muslimischen Kindern Jesus Christus lieb zu machen. Aber mein Freund Daniel hatte so bestimmte Bibelverse, die ihn charakterisierten. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, er war so ein Gewinnertyp, immer sportlich und wollte immer gewinnen. Und es ist kein Wunder, dass ihn diese Bibelverse, die wir uns jetzt den einen oder anderen mal anschauen, dass die für ihn sehr wichtig waren. Ich lese mal den obersten vor. Dort heißt es im Philipperbrief 3, Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Daniel sagte immer wieder, Jesus hat mich nicht nur gerettet, damit ich in den Himmel komme, sondern er hat mit mir auf der Erde was vor. Ich soll das ergreifen, ich soll das tun, wofür er mich zum Jünger gemacht hat. Also Jüngerschaft leben. Und da sporten ihn diese Verse an. Ich will euch gar nicht so viel Verse zumuten, aber aus dem Korintherbrief noch diese 2. Ich lese mal so, ich habe jetzt meinen Laptop nicht hier stehen. Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt, lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich an Wettkämpfen beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene, um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Wir hatten ja gerade erst Olympia. Die Leute, die dort einen Siegeskranz, eine Goldmedaille gewonnen haben, die haben wahrscheinlich jahrelang sich vielem enthalten, ungesunder Speisen, im Gegensatz zu mir wahrscheinlich, oder haben trainiert, Tag für Tag, um den Siegeskranz zu gewinnen. Aber wir fahren bei Paulus einen vergänglichen Siegeskranz. Schon in ein paar Jahren wird man sich an den einen oder anderen gar nicht mehr erinnern. Und wenn das mit unlauteren Mitteln erworben worden ist, muss man die Goldmedaille vielleicht zurückgeben. Aber Paulus spricht von einem Siegeskranz, der uns in die Ewigkeit begleitet, den die bekommen, die Jünger machen, die in der Nachfolge leben. Damit will ich keinen Druck aufbauen. Ja, jetzt müssen wir noch einen Siegeskranz gewinnen, jetzt müssen wir noch Sport machen. Aber Paulus benutzt diese Bilder immer wieder in der Bibel, um uns daran zu erinnern, dass wir unser Christsein ernst nehmen sollen. Und was könnte eine bessere Botschaft sein, als die, die von Daniel spricht? Das ist eben die. Lauft so, dass ihr den Siegeskranz gewinnt in der Nachfolge. Nun, wie das aussieht, in der Nachfolge zu laufen, möchte ich euch zeigen zum Abschluss jetzt an dem Beispiel des letzten Gottesdienstes, den wir mit Daniel hatten. Da hatten wir nämlich einen Gottesdienst bei uns zu Hause im Wohnzimmer. Und dann sagte er, heute gibt es keine Predigt. Wir machen es heute praktisch. Wir werden uns heute mal um den Siegeskranz kümmern. Er hatte am Rande des Dorfes Ennest im Wald einen Siegeskranz versteckt, eine goldene Krone. Und dann, wir hatten noch Gäste da aus anderen Gemeinden, wurden Gruppen gebildet und es wurde eine Schnitzeljagd durch Ennest veranstaltet. Also man musste erst schon dort im Wohnzimmer etwas lösen, dass man wusste, wo geht's weiter, wo müssen wir hinlaufen, wo müssen wir durchs Dorf laufen. Und die Gruppen liefen dann raus und ich hatte jemanden in der Gruppe, einen Samuel, der sagte, oh, Moment. Jetzt beten wir erstmal, wir beten und dann beten wir, Jesus, hilf uns, dass wir den Siegeskranz finden. Und der Daniel kam zu uns und sagte, hallo, ihr habt das Spiel nicht verstanden, wer als erstes den Siegeskranz gewinnt, lauft so, dass ihr ihn erlangt, also raus mit euch. Und dieser Samuel sagte, ja, ganz Moment, wir beten erstmal, Jesus wird uns den Siegeskranz schon zeigen. Also ich will damit nicht zum Ausdruck bringen, dass Daniel nicht für beten war. Aber Daniel war es wirklich wichtig, am Ende der Sieger soll den Kranz in der Hand halten. Und er meinte, wer als erstes rausläuft, der wird ihn wahrscheinlich auch als erstes finden. Gut, und dann gingen wir weiter, auch unsere Gruppe. Und tatsächlich, Daniel hatte wohl recht gehabt, die anderen Gruppen waren schon in dem Waldstück am Suchen, den Siegeskranz am Suchen. Und meine Gruppe kam als letztes dort an. Und wieder betete dieser Samuel. Ja, jetzt beten wir erstmal, bevor wir uns da an der Suche beteiligen. Lieber Jesus, wir wollen den Siegeskranz finden. Führe du uns zu dem Siegeskranz, gib uns da Weisheit. Und es war ja April, eine knappe Woche vor dem Blitzereignis war es. Es war bewölkt, aber dann zog auf einmal der Himmel auf, ein Sonnenstrahl kam und ich konnte sehen, da lag ein hohler Baum am Rande des Waldes. Und die Sonne schien auf diesen hohlen Baum und ich konnte es da glitzern sehen. Und da sagte ich, ich gehe mal gucken, was in dem Baum liegt. Und tatsächlich, unsere Gruppe fand so den Siegeskranz. Wir gingen dahin, zogen raus, hier ist er doch, während die ganzen Gruppen im Waldstück am Suchen waren. Und das, warum erzähle ich diese Geschichte? Die macht mir wiederum Mut, weil ich bin völlig unsportlich. Ich mache nicht viel Sport. Und wenn ich die Verse in der Bibel lese, wo Paulus uns sagt, lauft, dass ihr den Siegeskranz findet, dann muss damit nicht gemeint sein, dass man sich überschlägt, vielleicht zu drei Jobs noch den vierten in der Gemeinde übernimmt, sondern dass man den Herrn fragt, was ist zu tun, führe du mich an die Stellen, die dir wichtig sind. Jetzt danke ich euch für euer Ohr. Da ich im Buchladen arbeite, möchte ich den Beitrag noch abschließen mit einer kleinen Buchempfehlung. Der neueste Buch im Verlag, Dillenburger Verlag. Weil wir hier in Bergisch Gladbach sind, habe ich mir erlaubt, das mitzunehmen. Vielleicht kennt jemand Udo Blumer, ist bekannt geworden als Mensch, der sein ganzes Leben im Gefängnis verbracht hat, schlimme Dinge getan hat. Er hat sich bekehrt im Gefängnis, ist inzwischen Hausmeister beim WDR in einem der Häuser des WDRs und der hat sich bekehrt. Und seine Bekehrungsgeschichte haben wir hier aufgeschrieben in diesem Büchlein. Michael Stahl hat dort mit dran geschrieben. Ihr könnt auch das 3,90 € am Büchertisch gleich bekommen. Ich danke euch.